Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus.
Ich bin froh, heute mal bei euch zu sein. Das fühlt sich an wie Jugendkreis. Ich bin auf der Schwäbische Alb in einen Jugendkreis gegangen mit 120 Jugendlichen. Wenn man da eine Andacht gehalten hat, das war so ähnlich das Forum, ne? Auch altersmäßig ungefähr das. Und ich bin auch sehr froh über den Text, den ihr mir gegeben habt, Richter 6. Ich finde das auch sehr nice, diese Geschichte. Das war mein Überleben als Kind. Ich bin in einer sehr frommen Familie aufgewachsen. Und ich hatte es gehasst, dieses ganze weichgespülte, sag ich mal, Kinderkirchen-Geschichten-Ding, wo nie jemand gestorben ist, weil die haben ja immer bei Daniel in der Löwengrube aufgehört, bis der dann rauskam. So, niemand hat erzählt, dass danach die ganzen Familien reingeschmissen wurden von den anderen und alle zerfressen wurden und so. Man hat ja immer aufgehört an der richtigen Stelle, damit es irgendwie verträglich ist für uns, ne? Und ich mag deswegen die Richter, weil in den Richtern geht es halt einfach drunter und drüber, so wie das echte Leben ist, hauen und stechen. Wir kriegen das ja in Deutschland kaum mit, weil wir lagern Krieg ja immer schön aus an die anderen Länder. Wir beliefern die dann mit Rüstungsgütern und so, damit die sich gegenseitig umbringen und wir einfach in Ruhe gelassen werden. Aber mein Papa ist Jahrgang 34 gewesen, er ist gestorben vor ein paar Jahren und er hat uns als Kinder immer Kriegsgeschichten erzählt. Nicester Moment ever. Einfach, wenn du dann siehst, so wie Sirenen, Fliegeralarm, 90 Sekunden hast du, bis du in den Bunker musst und so. Und dann der große Bruder, der keinen Bock hatte, in den Bunker zu gehen und die Wochenration weggefressen hat, solange die alle im Bunker waren und so. Und dann muss man wieder hungern 5 Tage, bis man wieder was gekriegt hat und so. Das waren coole Geschichten, die habe ich gemocht. Solange ich nicht davon betroffen bin, gell, ist es kein Problem. Aber wenn man selber davon betroffen ist, ist es gar nicht so cool. Und in den Richtern haben wir ja genau das. Der Hartmut hat ja euch in der letzten Woche schon ein schönes Pro-Seminar Richterbuch gegeben, sozusagen. Da habe ich gut eingeleitet in dieses Buch. Und er hat ja davon gesprochen, dass es, dass die Struktur, die Leitungsstruktur ja so nicht so war wie heute, ne? Also weder Demokratie noch Monarchie, sondern dass es so regional unterschiedliche Chefs gab, Richter oder Richterinnen. Was ich das Bedeutendste finde im Richterbuch, ist eigentlich das, was erst in ein paar Kapiteln kommt, nicht an der frühen Stelle, wo wir jetzt gerade sind, sondern im Kapitel 17, da heißt es, damals gab es keinen König in Israel und jede Tat, Luther übersetzt, jede Tat, was ihn recht dünkte, also jede Tat, was er für richtig hielt. Es hat Leitung gefehlt und deswegen hat jeder eine individuelle Ethik entwickelt, hat gemacht, was er oder sie richtig fand. Das ist das Problem bei den Richtern gewesen. Und deswegen ging es drunter und drüber. Mal ging es gut, wenn wieder mal ein Richter da war, regional, und geguckt hat, dass es in Ordnung kam. Und mal ging es total scheiße, wenn wieder keiner da war und jeder gemacht hat, was er wollte. Heute geht es um Gideon, einen ganz normalen Typ. Eigentlich einer, der von sich selber gedacht hat, so, wer bin ich schon? Gar nichts. Und Gott beruft so einen ganz normalen Menschen, um zumindest in dem Gebiet, wo er tätig war, ich würde mal sagen, Reich Gottes aufzurichten. Ordnung, Leitung von Gott her reinzusprechen in diese Gegend. Der Verband, in dem ich vorstehe gerade, der wurde 1849 gegründet, der feiert dieses Jahr 175 Jahre. Ich weiß gar nicht, die Abis sind, glaube ich, ein Tickel älter, wenn ich recht weiß, aber nicht arg viel. Das müsste der Dominik eigentlich wissen, aber er weiß auch nicht, wenn ich es richtig gedeutet habe. 19. Jahrhundert war eine Phase, wo super viele solche Vereine aus dem Boden gesprießt sind. Und in dieser Phase gab es in Amerika gab's einen Mann in Boston, 1855, der kam als 18-Jähriger, so wie manche von euch wahrscheinlich oder viele von euch als Studenten nach Stuttgart gekommen sind, so kam der nach Boston und hat da sich einer Gemeinde angeschlossen, so wie ihr hier gelandet seid. Und weil er ein bisschen langsam war in seiner Auffassungsgabe, haben die Ältesten der Gemeinde, die Leiter der Gemeinde, ihn unter seine Fittiche genommen, haben ihn gelehrt, die Bibel, weil er wollte Teil dieser Gemeinde werden und damals war das noch ein bisschen anders als heute. Damals musste man so erst so eine Prüfung ablegen, damit man Teil von der Gemeinde werden darf und so. Man musste so bestimmte Sachen auswendig kennen. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas auswendig gelernt habt. Wenn ich den Konfi-Unterricht meiner Kinder angucke, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Die lernen nichts mehr auswendig, von gar nichts, also vielleicht noch das Vaterunser oder so. Aber in dieser Zeit musste man richtig Prüfungen hinter sich bringen, um Teil der Gemeinde zu werden. Und sie haben ihn ein Jahr lang geschult und dann hat er die Aufnahmeprüfung gemacht und hat es nicht geschafft. Er war einfach zu langsam, ein bisschen Das Gehirn hat nicht so mitgemacht. Er konnte nur sehr wenig Bibelwissen aufweisen. Aber die Ältesten dieser Gemeinde, die haben gesehen, dass er Jesus lieb hat, dass er ein Herz hat für Jesus. Und deswegen haben sie ihn notmäßig zugelassen als Mitglied der Gemeinde. Und dieser junge Mann war Dwight L. Moody, der größte Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts. Menschen haben was in ihm gesehen, was eigentlich so vom Äußeren gar nicht da war. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Jesus House oder Pro Christ oder irgendwo wart. Diese Art der Evangelisationsmethode, dass man irgendwie so einen Raum voll macht, dann irgendein Star einfliegt, geile Musik und so, und dann der Ruf nach vorne, wer jetzt will, kann die Hand heben, Karte ausfüllen und das Kreuz gehen, je nachdem, wie man Bock hat. So, das hat er erfunden. Das gab es nicht in der Christenheit bis dahin. Er hat das erfunden. Einer, der ein bisschen langsam war im Gehirn, nicht so gut Bibelwissen aufweisen konnte wie alle anderen. Aber Gott hat ihn trotzdem benutzt. Ähnlicher Typ ist Gideon. Gideon ist in seiner eigenen Wahrnehmung jemand, der eigentlich überhaupt nicht verdient hat, überhaupt nichts aufzuweisen hat, dass Gott ihn benutzen könnte. Und ich springe mal gleich zu dir. Ich weiß nicht, wie du von dir selber denkst. Ob du denkst so, wow, ist cool, dass ich eine Kirche gefunden habe, eine Gemeinde gefunden habe, wo ich unterschlupfen kann. Kann ich wenigstens Sonntag auftanken und unter der Woche so, puh. Mein Vater hat mir meine Geschichte erzählt früher. Ich weiß nicht, ob es echt passiert ist oder ein Witz. Früher musste man noch zur Bundeswehr gehen als Männer. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Es war mal so, kommt vielleicht mal wieder oder so. Da musste man also zur Bundeswehr gehen. Und dann haben die christlichen Jugendkreise immer ihre Leute, wenn sie zur Bundeswehr gingen, quasi gebrieft auf, hey, gib Zeugnis, steh dazu, dass du Christ bist und so. Und dann ging einer zur Bundeswehr, kam nach 6 Wochen, an dem ersten Wochenende, wo heim durfte, nach Hause, ging in seinen Jugendkreis am Samstagabend und dann haben sie ihn gefragt, hey, wie waren deine ersten Wochen? Wie hast du es geschafft? Und er hat gesagt, alles gut gegangen, keiner hat was gemerkt. Ja, keiner hat das gemerkt. Vielleicht bist du so unterwegs hier, dass du dankbar bist, irgendwie eine christliche Community zu finden. Samuel hat mir gerade vorher gesagt, es ist wie große Jugendfestival oder irgend sowas, großes Jugendtreffen hier immer und so. Ist nice, ne? Aber es ist nicht das echte Leben, wenn ich es mal so sagen darf. Das echte Leben ist auf der Seite von eurem Gebäude, nicht auf der Seite von eurem Gebäude. Und da ist manchmal so, dass wir rumrennen und denken, so, zum Glück hat keiner was gemerkt, oder? Dass ich zu Jesus gehöre. Ich glaube, dass das Richterbuch ganz bewusst in der Bibel steht. Es ist super blutig, es ist super eklig an manchen Stellen. Aber es steht bewusst drin, damit das Volk Israel, damit die Juden sich immer wieder vor Augen halten, was passiert, wenn sie sich von Gott lösen. Was passiert, wenn sie keine Leitung haben, die an Gott angedockt ist? Wie schnell der ganze Müll von der Seite der Straße in das Gebäude reinschwappt. Wie schnell das passiert. Dwight L. Moody hat genau das auch gesagt. Er hat gesagt, das ist kein Problem. Die Gemeinde ist ein Schiff und es ist kein Problem, dass wir mitten in Wind und Wellen und Wogen unterwegs sind. Das Problem ist aber, wenn Wind, Wellen und Wogen nicht draußen sind vom Schiff, sondern im Schiff, dann haben wir ein Problem. Ich hoffe, dass heute Morgen du ermutigt wirst, wirklich auf dieser Seite vom Gebäude rauszugehen und dieser Seite Jesus zu bringen, so dass es jeder merkt, morgen früh. Lass uns mal reingucken in die Geschichte. Kapitel 6, wenn du deine Bibel dabei hast und als Superchrist hier hast du deine Bibel natürlich dabei, dann kannst du sie aufschlagen und mitlesen. Wir beginnen mal in den ersten Versen. Kapitel 6, Vers 1, Richter 6. Aber die Israeliten taten wieder, was böse war vor ihrem Gott. Da lieferte Jahwe sie den Midianitern aus 7 Jahre lang. Die Midianiter setzten ihnen derartig zu, dass sich die Israeliten Felslöcher zurechtmachten, Höhlen und unzugängliche Plätze in den Bergen. Denn immer wenn sie ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter mit den Amalekitern und Nomaden aus dem Osten und machten sich im Land breit. Sie vernichteten die Ernte bis dahin, wo es nach Gaza geht und ließen nichts Essbares zurück. Sie raubten Schafe, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten kamen sie wie Heuschrecken über das Land und verwüsteten alles. Sie und ihre Kamele waren nicht zu zählen. Wir befinden uns hier in der Zeit, ihr habt das letzte Woche ja gehört, Deborah, erste Richterin, es gab schon ein paar Richter vorher, aber sie war die erste Frau, die bekannt ist zumindest als Richterin. Und jetzt sind wir in dieser Zwischenzeit, bevor dieser Gideon berufen wird als Richter. 7 Jahre lang dauert diese Phase, in der sie unterdrückt werden, weil sie mal wieder ohne göttliche Führung sind. Wir beginnen uns hier in der beginnenden Eisenzeit. Das ist interessant, das ist mir erst später aufgefallen beim Lesen des Richterbuches, wie oft es erwähnt wird. dass sie einen eisernen Streitwagen hatten, dass der in einem eisernen Bett geschlafen hat und dass die echte Sperre hatten, während die anderen, hat Mutter ja letzte Woche gesagt, noch mit Dreschflegeln rumgerannt sind und so. Ne? Bauernarmee oder so hat er es genannt. Hier befinden wir uns in dieser beginnenden Eisenzeit. Die Bronzezeit ist gerade am Ausschwinden und es ist auch eine Zeit des Umbruchs der Völker, wie so oft. Völkerwanderung, wie wir es hatten im 4. Jahrhundert und wie wir es heute wieder, zumindest es beginnt, Völkerwanderung, wo sich die Völker vermischen über Kontinente hinweg, Menschen sich durchtauschen. Immer eine Zeit von Umbruch, immer eine Zeit von, wer bin ich eigentlich und immer eine Zeit von, dass Leute untergehen. Israel war in der Gefahr zwischen dem Hethiterreich im Norden, den Ägyptern im Süden. Sie waren in Gefahr zwischen den Nomaden aus der Wüste und den Seeräubern, den Philistern, die immer eingefallen sind. Später wurde ja das Land benannt nach den Philistern, Palästina. Sie waren in Gefahr von allen Seiten und es hätte gut sein können, dass es ihnen passiert, wie viele andere Völker der damaligen Zeit, nämlich dass niemand sie mehr kennt, dass sie einfach weg sind. Aber Gott hat sie erhalten. Und hier sehen wir eine der Stories, wie Gott sie erhalten hat. Denn die Midianiter und ihre Verbündeten, die sind täglich oder sind jährlich eingefallen in Israel. Warum konnten sie das? Weil sie eine waffentechnische Überlegenheit hatten. Die Waffengattung war eine andere. Hat Mutter letzte Woche von den Panzern gesprochen. Die Midianiter hatten noch eine andere Waffe, nämlich Kamele. Die waren die ersten, wo wir kennen, die Kamele gezähmt haben, sozusagen als Reittiere. Dadurch konnten sie Wüsten durchqueren und von der Seite kommen, die eigentlich einen natürlichen Schutz geboten hätte, sonst dem Land. Weil da kann ja keiner durch. Aber mit Kamelen konnten sie das machen und deswegen waren sie total entspannt als Nomaden. Sie sind einfach gekommen, wenn alles fertig gemacht war, wenn die ganze Arbeit getan war und haben es einfach mitgenommen. So ähnliche Situationen haben wir zurzeit in Nigeria. Ne? Die Fulani-Nomaden, Muslime, überfallen die ganze Zeit christliche, sesshafte Bauern und nehmen ihnen alles weg, töten sie, vergewaltigen die Frauen und nehmen alles mit, was ihnen nicht gehört. So eine Situation haben wir hier. Und eigentlich total doof, weil ein Familienkrieg. Midian war ja genauso ein Nachkomme von Abraham wie die Israeliten auch. Eigentlich ist es eine familieninterne Angelegenheit. Aber darauf haben die natürlich keine Rücksicht genommen. Es war total kacke für die Israeliten. Sie waren in der Gefahr, aufgerieben zu werden von diesen Mächten. Und in diese Zeit hinein beruft nun Gott Gideon. Und ich möchte mit dir zusammen das in drei Schritten anschauen. Gott beruft nicht nur Gideon, sondern er benutzt gleich die Gelegenheit, um den Israeliten und damit auch dir zu sagen, was das Problem ist in ihrem Leben und was Gottes Lösung ist für das. Ich fange mal an, menschliche Not und Gottes Gründe. Damit ist mein erster Gedanke für heute, den ich dir mitgeben will. In Vers 6 heißt es hier, Israel wurde bettelarm durch sie. Da schrien sie zu Gott. Als sie so wegen der Midianiter zu Jahwe schrien, schickte er ihnen einen Propheten, der folgendes sagte, so spricht Jahwe, Israels Gott, ich habe euch aus dem Sklavenhaus Ägypten rausgeholt. Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter befreit und euch aus der Gewalt eurer Peiniger. Ich vertrieb sie vor euch und gab euch euer Land. Ich sagte, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, deren Land ihr jetzt wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Die Israeliten sind verarmt, völlig kaputt gegangen, ausgesaugt durch diese fremden Mächte und sie wenden sich an Gott mit der Klage. Warum lässt du das zu? Ich weiß nicht, ob ihr fleißige Bildzeitungsleser seid, aber immer wieder, wenn eine große Naturkatastrophe geschieht, dann Bild und Co. titeln dann so, wo warst du Gott? Na, wo warst du Gott? So sind wir. Gott interessiert uns die ganze Zeit nicht, aber wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann hey, was ist los mit dir Gott? Gibt es dich eigentlich noch? Bist du überhaupt noch da? Und so haben die Israeliten ja im ganzen Richterbuch gemacht. Sie haben sich immer wieder an Gott gewandt und haben geschrien, hey Gott, hilf uns doch mal. Und Gott beantwortet an dieser Stelle das Schreien der Israeliten, aber nicht so wie im Rest des Richterbuches. Normalerweise war es sonst immer, dann hat Gott einen Richter erweckt oder eine Richterin war letzte Woche erweckt, der oder die Hilfe schafft. Aber in dieser besonderen Situation hat Gott erstmal einen Prophet geschickt. Weil Israel war so verkommen, war so weit weg von Gott, dass sie eine, sozusagen eine pädagogische Maßnahme von Gott brauchten, um überhaupt mal darüber nachzudenken, was läuft eigentlich schief bei uns? Was ist eigentlich unsere Not? Was ist der Grund? Sie mussten erst mal kapieren, warum sie in diese Lage hineingekommen sind. Vielleicht geht es dir gerade auch nicht so gut. Vielleicht hängst du gerade auch irgendwo irgendwas Schlimmes in deinem Leben. Diagnose, kaputte Beziehung, Job verloren. Oder du bist einfach einsam hier, irgendwie lost in Stuttgart. Was sind die Gründe dafür, dass dir so geht? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, auch vielleicht andere zu fragen, hey, sag mir mal, was ist der Grund? Weil wir allzu schnell, so kenne ich das, allzu schnell dann an Gott gehen und sagen, hey Gott, hörst du mich eigentlich noch, siehst du mich eigentlich noch, was ist los? Ich habe gedacht, du bist mein Gott und jetzt bin ich hier so ganz allein. Ich habe Menschen kennengelernt, deren Beziehung zerbrochen ist und die nicht geblickt haben, dass ihre Untreue, ihre Beziehungslosigkeit, ihr Egoismus der Grund war dafür. Die eine gedacht hat, ich habe die falsche Frau rausgesucht oder warum rennt die mir weg oder warum rennt er mir weg, was ist da schiefgegangen? Und nicht gemerkt, dass da vielleicht was in ihrem Leben, in ihrem Herzen ist, was sie hätten erkennen dürfen. Vielleicht deswegen, weil sie keinen Propheten hatten. Ich hoffe, du hast einen Propheten oder eine Prophetin, die in dein Leben reinspricht und dich immer wieder auf Gott hinweist. War Hauptaufgabe der Propheten. Nicht irgendwelche schwurbeligen Sachen über die Zukunft, das kam nur selten vor. Das Allermeiste, was die Propheten gemacht haben, war, zu Gott zurückführen, die Menschen. Und Gott schickt diesen Propheten, um sie zurückzuführen. Vielleicht habt ihr solche Propheten auch hier in der Gemeinde, die mit offenen Augen am Sonntagmorgen hier durchgehen oder auch unter der Woche, um zu schauen, wo rennt gerade jemand weg von Gott und merkt es gar nicht und denkt vielleicht, warum passiert mir das immer auf die kleinen Dicken, die nicht schwimmen können oder so. Und merkt gar nicht, dass Gott eigentlich gerade in sein Leben reinredet, ihr Leben. Und der Prophet ruft Israel zur Umkehr und er macht es sau cool, wie ich finde, denn er sagt, so spricht Jahwe, Israels Gott. Und damit nimmt er schon mal vorweg, dass sie eine Beziehung haben, denn Jahwe, Gott hat ja mehrere Namen im Alten Testament und Jahwe war der Bundesname. Wir sind Verbündete. Ich bin auf deiner Seite. So spricht der Gott, der auf deiner Seite ist, sagt zu dir, hey, da läuft gründlich was schief bei dir. Das ist eine harte Sprache. Vielleicht auch du gerade hast so einen Moment, wo Gott eine harte Sprache zu dir spricht. Dann lass dir das gesagt sein, Gott ist dein Bundesgott, Gott ist auf deiner Seite. Das ist ja genau das, was im Abendmahl passiert, wo Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Gott ist dein Verbündeter. Auch wenn er hart spricht, auch wenn du es gerade wirklich schwer hast, Gott ist auf deiner Seite. Gott legt was an dir, aber er hat auch einen Grund, warum er das zulässt im Moment. Er möchte was zu dir sagen. Möchtest du es hören? Israel ist weggelaufen vor ihrem Gott. Sie wollten mit ihm nichts zu tun haben. Ich denke nicht absichtlich. Sie haben nicht absichtlich sich entschieden, so wir wollen mit dem nichts zu tun haben, sondern es ist einfach passiert. Es gibt Studien in Amerika darüber, leider gibt es sie in Deutschland nicht. In Amerika gibt es Studien über Entkehrung, also wann Menschen am meisten ihren Glauben verlieren. Die allermeisten verlieren den Glauben in eurem Alter, wo es die meisten von euch sind. Und zwar, wenn sie in eine andere Stadt ziehen zum Studieren. Dann finden sie nicht gleich eine Gemeinde oder der Jugendkreis ist nicht so cool. Und dann gehen sie mal da und irgendwann gar nichts mehr. Die haben sich nicht entschieden, dass sie nicht mehr glauben wollen, es ist einfach passiert. Das kann so schnell passieren bei dir auch, dass du einfach Glauben verlierst. Gott ist auf deiner Seite. Ich möchte dir das zusagen, falls du jetzt heute Morgen hier sitzt und es ist noch dein letzter Anker zu einer christlichen Szene oder so, weil du dich innerlich vielleicht schon verabschiedet hast, ansonsten vor der Gottsache, den Gott deiner Jugend, den du kanntest aus deiner Gemeinde, wo du herkommst, von einem schönen Dörfchen der Schwäbischen Alb oder keine Ahnung, ist der gleiche Gott, der auch hier ist. Und er ist im Bunde mit dir. Vergiss ihn nicht, dem du so viel verdankst. Gott hätte hier einfach sagen können, selber Schuld, euer Problem, ihr habt es euch eingebrockt, ihr müsst es auch auslöffeln. Interessiert mich nicht, guckt, wie ihr zurechtkommt. Das wäre eigentlich nur fair gewesen, aber so ist Gott nicht. Er ist nicht nur so gnädig, dass er den Israeliten einen Propheten über den Weg laufen lässt, der ihnen sagt, was das Problem ist, nämlich, dass es ihr Problem ist und dass es gute Gründe gibt von Gottes Seite aus, dass er sie nicht schützt im Moment. Aber er tut noch mehr. Er macht sich selber auf den Weg, um sie zu retten. Und das ist der zweite Gedanke, den wir in diesem Bibeltext, in diesem Kapitel entnehmen können, ab Vers 11. Ich habe es mal so genannt, den zweiten Gedanken, menschliche Krücken und Gottes Lösung. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinde bei Ophra. So beginnt es hier, diese zweite Paragraph, könnte man sagen. Es ist schon crazy. Eigentlich haben sie es verbockt. Und Gott sagt es ihnen noch durch den Propheten. Aber dann macht er sich selber auf den Weg, um die Lösung zu bringen. God is on the move, um dich zu retten. Er ist hinter dir her. John Stott, einer der größten Theologen in der anglikanischen Hochkirche, in England, der hat dafür einen Begriff geprägt, den ich total feiere. Er spricht vom Hound of Heaven, dem himmlischen Jagdhund, der hinter dir her ist. Und dann und wann spürst du seinen heißen Atem, wenn du eigentlich wegrennen willst vor ihm. Und er stellt dich, um immer wieder dich dahin zu bringen, wo du hingehörst, in die Beziehung zu deinem Bundesgott. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinde bei Ophra, die Joasch gehörte, einem Mann aus der Abieses-Sippe. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. It's crazy. Gott sucht sich irgendein Nowhere, ein Normalo aus. Wer ist das? Gideon. Gut, sein Name ist nice. Er heißt eigentlich, übersetzt auf Deutsch, dieser hebräische Begriff, der Starke, der Kräftige, der niederreißt. Es war wohl jemand, der eine körperlich große Kraft hatte, ne? Aber was für ein Typ ist das? Der versteckt sich. Obwohl er so ein Biest sein könnte, versteckt er sich. Wir sehen das in diesem Text, weil er in der Kälte trischt. Normalerweise, ich weiß nicht, ob ihr schon mal getroschen habt. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen. Und ich habe noch gelernt, mit der Sense zu mähen und Heu zu machen und einzubringen und so. Das war mein Job zu Hause. Und dann hat mein Vater immer noch so uns erzählt, wie sie früher gedroschen haben. Mit dem Dreschflegel haben wir auch nicht mehr gemacht. Eigentlich haben die Israeliten gedroschen mit Ochsen gespannen. Die haben eine Tenne gehabt, das war meistens ein erhöhter Ort, ein bisschen auf dem Hügel, wo der Wind drüber geweht ist. Da haben sie alles hingekippt und dann haben sie mit den Ochsen immer hin und her drüber gezogen, damit sich sozusagen die Spreu vom Weizen trennt. Und dann hat der Wind den Rest gemacht, der hat drüber gepustet und dann sind die Körner liegen geblieben. Du musst ja ganz schön viel, sag ich mal, zusammensammeln, um davon satt zu werden. Ist ja nicht so, dass du in den Supermarkt gehen kannst und ein Päckchen Weizenmehl kaufen kannst oder so. Obwohl, ihr seid in der Stadt, ihr esst alle nur Dinkel oder Vollkorn, also kein Weizen. Sorry. Und da ist er also und ist nicht auf der Tenne, er trischt nicht mit Ochsen, sondern er ist in der Kälte. Die Kälte ist eigentlich ein ummauerter Bereich, denn nur der Tobi kennt das wahrscheinlich noch, der jetzt hinten sitzt bei den Kiddies, ne, aus dem Kaiserstuhl. Da sind die Winzer nämlich. Ah ja, ihr habt ja in Stuttgart hier auch ein paar Winzer oder so. Aber da haben die Leute ihre Trauben reingekippt und dann haben sie zerstampft, damit der Wein rausfließt, der Saft rausfließt. Die Kälte war eigentlich total ungeeignet für Weizen, weil da kommt da gar kein Wind rein. Das war ja quasi geschlossen. Und das zeigt, dass er Schiss hatte, wie die Sau, dass jemand entdeckt, war viel wichtiger, dass niemand ihn entdeckt, als dass die Arbeit leicht von der Hand geht. Und dann hat er von Hand gedroschen, ohne Ochsen. Das hat gezeigt, er hat einfach, das war nicht viel. Ne? Das, was er hatte, das konnte man gerade so. Total beschissen. Und zudem kommt Gott, der Engel Jahwes, Vers 12, ich finde es eine nice Formulierung auch im Hebräischen hier. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm. Vielleicht hat er schon eine Weile gechillt neben ihm, hat mal zugeguckt und auf einmal im Blob zeigte sich ihm. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an: Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Leichte Ironie vielleicht mit dem Spiel. So, du tapferer Held, du bist so ein Bär, steckst hier mitten in dem Versteck. Ein bisschen Ironie mag mitschwingen, aber ich glaube vielmehr ist es noch ein prophetischer Blick, den der Engel Gottes hier auf Gideon hat. Er sieht, was Gott in seinem Leben tun kann, durch das, was Gott tun will in seinem Leben. Und ich glaube, dass dieser Blick dir helfen könnte in deinen Schwierigkeiten, dass du nicht nur siehst, was gerade vor deinen Augen ist, dein Problem, dass du dich verstecken musst, dass du Angst hast auf der Seite vom Gebäude, dass die Leute merken, dass du ein Nachfolger Jesu bist, dass du irgendwie versuchst durchzukommen und es funktioniert nicht, es ist einfach zu wenig, du fühlst dich geistlich arm. Aber Gott sieht in dir einen Held, eine Heldin. Nicht, weil du so Hammer bist, sondern weil Gott so krass ist. Und das ist das, was Gott hier dem Gideon zuspricht. Gott mit dir. Du tapferer Held, das heißt doch, weil Gott mit dir ist, bist du ein tapferer Held. Wenn Gott mit dir ist, bist du tapfer. Ohne ihn bist du ein Schisser. Schau mal nochmal anders auf dich, auf dein Leben, auf deine Grenzen, deine Schwächen, deine Unmöglichkeiten und guck mal, wie Gott vielleicht drauf guckt. Dwight L. Moody, 1855. Der hatte nichts vorzuweisen und trotzdem hat er die größte Erweckungsbewegung mit ausgelöst. Ein Great Awakening in der damaligen Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts. Jemand, der sich nicht so gut Bibelverse merken konnte, nicht so super die richtigen Antworten auf die Fragen hatte. Was für eine Brille hast du auf, wenn du dein Leben anguckst und die anderen Leute? Schau mal, was Gideon für eine Brille hatte, Vers 13. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt. Boah, sie sagten, der hat historische kritische Methode schon vorweggenommen, vielleicht ist es gar nicht passiert mit Ägypten. Aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Ist crazy, ich weiß nicht, ob du das merkst in dieser Geschichte, wie die Ansprache Gottes sich so unterscheidet von dem Blick Gideons. Nicht nur, dass Gott was sieht, was Gideon nicht sieht, sondern auch Gott spricht Gideon persönlich an und sagt, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon antwortet im Rahmen seiner Kultur. Er kommt ja aus einer Kollektivkultur, aus einer Stammeskultur. Er sagt, Gott ist doch nicht mit uns. Wenn er mit uns wäre, dann würde das doch ganz anders aussehen. Ich habe nur die Stories gehört von früher. Ob die wahr sind, who knows? Aber Gott will ihn persönlich ansprechen. Jetzt hat uns Gott im Stich gelassen. Uns, sagt Gideon. Gott hat uns im Stich gelassen. Das ist das Schlimmste, wenn du in der Tiefe bist und du hast das Gefühl, Gott hat dich im Stich gelassen. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist in dieser Geschichte, was für eine Ironie da drin steckt, oder? Der steckt in der größten, ich sag's jetzt mal so, ich denke, ich darf das hier, er steckt in der größten Scheiße seines Lebens, in dieser Kälte, versteckt sich da drin und hat das Gefühl, Gott hat ihn im Stich gelassen und Gott steht vor ihm. Gott interagiert mit ihm, er redet mit ihm, er hat einen Plan für ihn und er hat das Gefühl, wo bist du, Gott? Sorry, ich bin hier. Wo bist du, Gott? Und er steht neben ihm. Wie oft hast du einfach in deinen Schwierigkeiten gar nicht den Blick, dass Gott da ist und du denkst, er hat mich im Stich gelassen und er steht genau neben dir. Sprich dich an und du verstehst es nicht. Er will dich auf was aufmerksam machen und du antwortest so, weil du so mit deinen Gedanken voll bist, so. Auf einer ganz anderen Ebene, als Gott eigentlich zu dir reden will. Und Gott ist so, so gnädig, dass er noch einen Schritt näher kommt. Wenn du hier siehst, es heißt hier in Vers 13, dass der Engel des Herrn zu Gott kommt. Also es wird irgendwie deutlich in der Wahrnehmung von Gideon, da steht ein Engel vor ihm. Und jetzt wird es nochmal deutlich, wer dieser Engel ist. Es ist nämlich Gott in Engelsgestalt. Vers 14, da wandte sich Jahwe ihm zu. Auf einmal wird es deutlich, es ist nicht mehr nur ein Engel, sondern es ist Gott selber, der da steht. Es ist nicht mehr nur ein Bote. Engel heißt ja nichts anderes als Bote. Sondern Gott selber ist gekommen, um zu helfen. Und er sagt zu ihm, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Wie nice ist denn sowas? Überleg mal, das würde dir passieren, du gehst raus und denkst so, ich hab's verbockt, ich krieg's nicht hin. Und da kommt jemand und du merkst im Gespräch, es ist Gott selber. Und er sagt zu dir, in deiner Kraft, ich sende dich. Stuttgart wird eine Erweckung erleben durch deine Power. Hammer, oder? Da würdest du vermutlich genauso reagieren wie Gideon und sagen so, okay, alles klar, bin mir nicht sicher. Gott sendet Gideon, er reißt ihm diese Brille irgendwie vom Gesicht, wie Gideon sich selber sieht. Seine Kultur, seine Familie, ich bin nichts, ich kann nichts, wir haben noch nie was hingekriegt. Die Stories waren früher, Gott ist nicht mehr der Gleiche. Irgendwie war das vielleicht nur eine Illusion, ob es ihn wirklich gibt, who knows. Und Gott reißt ihm diese Brille runter und sagt, hey, ich habe eine Lösung. Und die Lösung für das Problem hier in der Gegend bist du. Lass uns schauen, wie, und das ist der dritte Gedanke, wie Gideon darauf reagiert. Menschliche Angst, so habe ich es mal genannt, und Gottes Zusage. Denn Gideon ist überhaupt nicht überzeugt. Wenn ich die Geschichte lese, denke ich, was für ein Depp, oder? Also, wie kann man nur so blöd sein? Da ist Gott und er beruft ihn und der Gideon steht da und sagt jetzt zum x-ten Mal so, okay, du sagst, ich soll, aber meine Familie ist doof. Wir sind überhaupt alle doof. Warum macht er das? Aber mein Herr, Vers 15, rief Gideon, womit soll ich Israel denn befreien? Das erste Mal, dass er von sich spricht, nicht von seiner Familie. Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Gideon hat kapiert, okay Gott, alles klar, du meinst mich, nicht meine Sippe, meine Familie, mein Volk, du meinst mich, in Ordnung, aber ich komme aus der kleinsten Familie und die kann auch nichts. Na, so, wieder so, womit soll ich denn helfen? Ich bin der Jüngste, nimm doch einen von den Großen. Nimm doch meine großen Brüder, die sind, na, aber nochmal, sein Name heißt eigentlich, der niederreißt. Das muss ein Tier gewesen sein, einer, der pumpen geht unter der Woche. Aber er selber hat sich überhaupt nicht so gesehen. Gott hatte ihn ausgerüstet, schon längst mit allem, was er brauchte. Aber er hat selber überhaupt gar nicht gesehen. Warum? Weil er noch nichts erlebt hatte mit Gott. Weil das bisher nur Stories waren und nicht sein eigenes Erleben. Und deswegen spricht Jahwe ihm das nochmal zu, Vers 16. Ich werde mit dir sein. Hey, das hört sich voll ähnlich an wie Mose damals am brennenden Dornbusch, oder? Wo er sich zum ersten Mal mit dem Namen vorstellt. Ich bin der, ich bin, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein, sagt Jahwe, und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Gott sagt, wer sind die Midianiter? Nachher wissen wir ja, das sind so ungefähr 132.000 Soldaten, waren schon ein paar mehr als nur einer, aber für Gott ist es so, hey, 1 gegen 1, da gewinnst du doch immer. Gideon, schau dich mal an. Bei 1 gegen 1 hast du gegen alle gewonnen bisher. Und so wird es sein. Das ist wie 1 gegen 1. Ich habe lange Zeit soziale Arbeit gemacht bei uns im Stadtteil, so wie ihr ja hier auch zum Teil macht. Und das war so ein Spruch bei denen, hey, lass 1 gegen 1 machen. Gell? Lass 1 gegen 1, immer so, wenn sie dann gestresst waren, wollten sie 1 gegen 1 machen. Mit mir nicht. Bei mir haben sie immer gesagt, ey Manu, du kannst mich kaputt machen, mit dir lege ich mich nicht an. Ja. Aber untereinander so, lass 1 gegen 1 machen. Und so ist es für Gideon, dass Gott zu ihm sagt, hey, 1 gegen 1, so ist es und nicht mehr. Hey, es geht nicht so, es geht nicht drum, aus welcher Familie du kommst, ob du aus dem frömmsten Eck irgendwo kommst, ob deine Familie Superchristen waren oder irgend so. Es ist nicht wichtig, ob du super geprägt wurdest, ob du eine ideale Stadt hattest oder nicht, sondern das Wichtige ist, dass Gott auf deiner Seite ist. Ich werde mit dir sein, sagt Jahwe. Das ist das Entscheidende. Und Gideon schöpft so langsam ein bisschen Hoffnung, aber er will sich noch rückversichern. Vers 17, wenn du mir so viel Gunst erweisen willst, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du wirklich mit mir redest. Geh bitte nicht weg, bis ich zurückkomme. Ich will eine Gabe bringen und sie vor dir niederlegen. Ich warte, bis du wiederkommst, versicherte er. Der war sich unsicher, ist vielleicht auch ein Fake, Illusion, keine Ahnung, habe ich es mir eingebildet. Und deswegen rennt er los. Da ging Gideon nach Hause, Vers 19, bereitete ein Ziegenböckchen zu, backte ungesäuertes Brot, das ist ein Beutel voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in den Korb, goss die Brühe in den Topf, brachte alles unter die Terebinde, um das dem Engel Jahwes anzubieten. Typisch orientalische Gastfreundschaft, nicht so wie bei uns Schwaben. Bei uns ist ja das Idealprinzip der Gastfreundschaft, ihr könnt nach dem Mittagessen kommen, dann ist er noch kurz vor dem Abendessen wieder daheim. Das ist ja unsere Art, Gastfreundschaft zu treiben, aber die war hier ganz anders. Der hat alles aufgetischt. Also entweder er hat gelogen vorher und sie waren gar nicht so arm, wie er getan hat, oder er hat wirklich den Rest der ganzen Speisekammer geleert, um das auftischen zu können. Und wenn du mit anderen Kulturen, ich habe auch viel Flüchtlingsarbeit gemacht, und wenn du da manchmal hinkommst, wenn du in ein Flüchtlingslager kommst, habe viele Flüchtlinge besucht in ihren Lagern, dann haben die oft nur ein Zimmer, da ist Küche und alles mit drin und Schlafstätte. Und dann kann es sein, du kriegst wirklich alles, was noch da ist. Wirklich alles. Die tischen dir total geil auf. Da habe ich mich manchmal, war ich gehemmt, das zu essen oder das zu trinken. Weil ich habe gesehen, in dem Zimmer gab es sonst nichts. Das war halt alles, was sie gerade hatten. Gastfreundschaft. Und so hat es Gideon gemacht. Er hat einfach alles gebracht. Und dann sieht es fast so aus, wie wenn das Gott gar nicht schätzt. In Vers 20 heißt es, dieser sagte, nimm das Fleisch und die Brote, leg sie da auf den Fels, die Brühe schütte weg. Das war auf jeden Fall kein Schwab, weil für uns ist die Brühe das Wichtigste am Essen, oder? Ich sage meine Kinder immer, an dem werden sie euch alle erkennen, dass ihr mehr Soße drauf macht als alle anderen bei den Nudler. Und meine Kinder, wenn sie dann irgendwo essen sind, die sagen dann immer, Papa, das, wie kann man sowas essen, so trockene Nudeln und einen Löffel Soße darüber, das ist ja widerlich. Und so. Ja, also gut, bei denen war das schon so. Und die sind biblischer wahrscheinlich die Partner als wir Schwaben. Die Soße wird weggeleert, Fleisch und Brot, leg sie da auf den Felsen. Gideon tat es. Dann berührte der Engel Jahwes mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Gleichzeitig verschwand der Engel Jahwes. Crazy shit, oder? Du bist da. Ich kann es gar nicht beschreiben, was ist. Alles weg. Und der auch weg. Also da würde ich im Viereck hopsen. Das wäre der Hammer. Und Gideon ist, wir sehen auch in der Folgegeschichte, ist auch total geflasht von der Geschichte. Er baut hier ein Altar als Erinnerung nachher. Und diese Feuerspuren auf dem Altar, also mit den Steinen baut er ein Altar, die zeigen ihm ja immer, Gott war da, ich habe ihn erlebt, Gott hat zu mir gesprochen, es ist wirklich wahr. Das müsste ich auch bauen, weil du würdest ja ein Jahr später würdest du mich fragen, ob das wirklich passiert ist. Ja, oder ob das nur verdreht ist in meinem Kopf. Seine Angst war noch nicht vollkommen weg, aber es war der Schritt, den er brauchte, um ermutigt vorwärts zu gehen. Und so ist es mit Gott. Ne? Wir haben Schiss. Du hast Schiss. Du würdest, ich bleib mal in diesem Bild, du würdest dieses Gebäude lieber auf der Seite verlassen und wieder in deine Dauerchristenparty in der WG gehen. Aber Gott schickt dich auf der Seite vom Gebäude raus und sagt, ich bin mit dir. Du hast mich erlebt heute Morgen und deswegen geh jetzt raus. Ich bin mit dir. Und es reicht für den nächsten Schritt. Am nächsten Sonntag musst du wiederkommen, um wieder gepumpt zu werden. Aber für die Woche reicht es. So ist er bei Gideon. Er braucht ja nachher dauernd nochmal so ein Ding, ne? Dauernd wieder so eine Bestätigung. Aber für einen Moment reicht es erstmal. Und damit komme ich zum Schluss. Ich finde die Geschichte so nice, weil sie zeigt, wie Gott einfach auf uns eingeht, auf dich eingeht, in deinem So-Sein, wie du halt bist. Bisschen komisch halt. Du blickst nicht, was Gott in dich reingelegt hat, was möglich wäre. Du hast einen ganz verkorksten Blick auf dich selber und Gott schickt Menschen rein, die zu dir sprechen prophetisch und dann kommt er selber vorbei, begegnet dir und empowert dich, wie man heute vielleicht sagen würde, auf eine Art und Weise, wie du es dir überhaupt nicht vorgestellt hast. Ich möchte dir das heute Morgen zurufen, wenn du dich selber für einen völligen Normalo, eine völlige, was ist eigentlich die weibliche Form von Normalo? Keine Ahnung. Wenn ihr euch als Normalo seht, dann hat Gott einen ganz anderen Blick auf dich. Für ihn bist du ein Held, eine Heldin. Er hat dich nicht vergessen. Er beruft hier in dieser Gemeinde Propheten, die in dein Leben reinreden und dir aufzeigen, dass die Probleme, die du spürst, den Schmerz, den du erleidest, dass es Gottes Weg mit dir ist, um dich wieder zurückzutreiben zu ihm, in die Hände Jahwes und dass er dir persönlich begegnen will, damit du freigesetzt wirst, den Auftrag Gottes wahrzunehmen, den er für dich hat in dieser Stadt, unter deinen Studienkollegen, unter deinen Arbeitskollegen, dort, wo du gerade drin steckst. Und ich bitte dich, wenn du heute hier rausgehst, geh nicht zurück in deine Kelter, versteck dich nicht wieder hinter den sicheren Mauern und fang wieder an, kleine Ehren zu klopfen, sondern mach's wie Gideon, geh raus und rette das Volk. Gott ist mit dir. Ich lerne an dieser Geschichte, bei dem, was in meinem Leben schief läuft, bin ich das Problem und Gott ist die Lösung. Und deswegen kann ich auch meine Krücken, meine Kelten, meine Mauern einfach wegschmeißen. Alle Krücken, ich brauche das nicht. Ich brauche nur Gott. Nur Jesus, keine Tricks. Das ist ausreichend für unser Leben. Und das wünsche ich dir, dass du das erleben darfst. Amen. Ich bete mit euch. Jesus, und so möchte ich uns segnen, diese Menschen, die dir nachfolgen, die dich lieben, die dich ehren möchten. Ich bete, dass du sie freisetzt für den Heldenauftrag, den sie haben. Es ist kein Zufall, dass sie hierher geführt wurden in diese Stadt für diese Zeit, für diesen Moment, wo ein ganzes Land den Bach runtergeht und dich vergessen hat. Und es ist kein Zufall, dass vermutlich super viele unter uns sich total angefochten fühlen, dass so viel Schwieriges in unserem Leben passiert, dass wir manchmal einen verkorksten Blick haben auf, wie du uns eigentlich siehst. Und es ist kein Zufall, dass wir heute Morgen hier sind und ich bete darum, dass du ins Herz von jedem, von jeder hier sprichst, dass wir spüren, jetzt begegnet mir Gott und jetzt rüstet er mich aus und jetzt sagt er mir zu, ich bin mit dir, Herr. Segne diese Menschen und segne diese Stadt, diesen Stadtteil durch sie, Herr. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.